Das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea ist tatsächlich sehr dramatisch. Einerseits spricht Christus ein vernichtendes Urteil über die Gemeinde. Andererseits bietet er ihr ganz barmherzig Gemeinschaft an. Und diese Spannung, die ist kaum auszuhalten. Hier mal so noch ein paar Hintergründe zu Laodicea, damit wir verstehen, was Christus da eigentlich sagt, weil er nämlich auf deren tatsächliche Lebensumstände eingeht. Die Stadt war berühmt für Banken, Wollindustrie und Medizin, aber auch für permanenten Staub in der Luft und schlechte hygienische Bedingungen. Darum gab es häufig Augenkrankheiten. Es gab aber auch eine Universität, die sich mit Augenheilkunde beschäftigte, und die Augensalbe aus Laodicea war weltberühmt. Deswegen geht Christus auch auf dieses Thema Augensalbe ein. Im Jahr 60 nach Christus wurde die Stadt, wie die anderen Städte in der Region auch, total zerstört von einem Erdbeben. Und weil Städte wichtig sind, beschloss das Römische Reich, viel Geld in den Wiederaufbau zu stecken. Man machte also damals auch schon Sondervermögen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Nur die Leute in Laodicea lehnten die Förderung dankend ab. Sie waren nämlich selber reich genug, und auf diese Art und Weise bauten sie ihre Stadt selber wieder auf und konnten sich so ein bisschen freischwimmen von dem Römischen Reich. Das heißt, das war so eine kleine Stadt, für ein kleiner Staat für sich. Historiker nehmen an, dass da so mafiöse Strukturen gab, die das Ganze so ein bisschen regierten. Ansonsten regierte das Geld. Die Laodicea waren also sehr selbstbewusst, stolz und hochmütig und reich. Sie hatten alles. Nur was sie nicht hatten, war Wasser. Das holten sie über die Aquädukte, die sie dann von Rom schon auch noch in Anspruch nahmen, aus Hierapolis und Kolossae. Aus Hierapolis, da gibt es bis heute heiße Quellen mit mineralhaltigem Wasser. Das kann man nur als Medizin in ganz kleinen Dosen trinken oder drin baden. Das ist dann ganz nett. Aber wenn das durch die Aquädukte ankam, dann war das eine schlammige Brühe von unbestimmter Farbe. Also nicht lecker. In Kolossae gab es frisches Trinkwasser, frisch und kühl. Und wenn das nun in Laodicea durch die offenen Aquädukte ankam, war das auch lauwarm und schmuddelig und schmutzig geworden. So ein bisschen schlammig. Das heißt, die hatten Wassermangel und Hygieneprobleme, trotz des Reichtums. Der Apostel Paulus hat ja einen Brief an die Gemeinde in Kolossae geschrieben, das haben wir in der Bibel. Er hat auch einen Brief an Laodicea geschrieben, den haben wir nicht überliefert. Und Kolossae und Laodicea, die sollten die Briefe austauschen und die dann gegenseitig auch lesen. Das heißt, das, was wir in Kolossae, was Paulus an die Gemeinde in Kolossae geschrieben hat, das wird vermutlich auch für die Gemeinde in Laodicea gelten. Vermutlich, wahrscheinlich gab es in den beiden Gemeinden dieselben Probleme, nämlich den drohenden Abfall von Christus, eine Irrlehre, allerhand Bosheiten, üble Nachrede und Egoismus. Das sind so die Themen gewesen, mit denen Paulus sich da beschäftigte, wenn es um Kolossae und Laodicea ging. Wie die meisten Gemeinden in Kleinasien war auch die Gemeinde in Laodicea aus der Synagoge entstanden. Aber anders als in den anderen Städten stritten die Christen und die Juden nicht miteinander über theologische Fragen und wer ist der Messias und so, weil sie waren gemeinsam reich. Das hat sie miteinander verbunden. Sie brauchten sich nicht streiten. Sie konnten ja alles klären. Auf einer antiken Stele in Laodicea hat man Folgendes gefunden. Da sind Symbole des Judentums drauf, Ölzweig, Menorah und Schofar und ein Kreuz, die so zu einem zusammengefasst sind. Das heißt, Judentum und Christentum waren offensichtlich eine Allianz eingegangen. Das klingt nun erstmal gut, war es aber nicht, wenn man dem Paulus glaubt, der nämlich vor der Irrlehre der Gnostik warnt. Diese Gnostik vermischt Judentum, Christentum und heidnische Religion miteinander. Sie leugnet, dass Christus der Sohn Gottes ist, dass er Mensch wurde und starb und auferstand, sondern sie haben da irgendwelche anderen Theorien. Und da gehört wohl jetzt die Gemeinde in Laodicea dazu. Das heißt, die war so esoterisch geworden. Christus sagt nun der Gemeinde, du bist wie das Wasser in deiner Stadt. Du bist lau und was du tust, ist lau. Und das ist noch milder ausgedrückt, du bist nicht kalt und nicht heiß, du bist eklig. Und dann steht da wörtlich, ich würge dich heraus. Man kann es auf Neudeutsch auch übersetzen, du bist zum Kotzen. Das steht da tatsächlich, das habe ich mir nicht ausgedacht. Christus sagt das so der Gemeinde. Und dann sagt Christus, ich kenne deine Werke, aber er sagt nicht, welche Werke das sind. Weil die sind nämlich zu eklig und zu peinlich, da redet man nicht drüber. Die Gemeinde ist eine giftige Mischung aus Geldgier, Dekadenz, Egoismus, Eitelkeit. Und Christus ist für sie dann nur noch so das fromme Sahnehäubchen auf ihrer Lebenstorte. Dann feiern sie das Abendmahl. Machen wir auch gleich. Und für sie bedeutet das, oh, das ist ein feines Gelage, wenn man das mal, was Paulus an die Korinther geschrieben hat, was da abgelaufen sein muss beim Abendmahl, uiui. Und am Tisch des Herrn machten sie dann auch Geschäfte und sie geben offensichtlich damit an, dass sie beim Abendmahl noch so Kollegen über den Tisch gezogen haben und den geschäftlich ausgebotet haben und richtig dick Geld gemacht haben. Sie waren anerkannt in der Stadt, super. Sie haben sich der Welt angepasst. Und demgegenüber ist Christus. Und der ist konkret und der ist nicht schleimig. Der sagt von sich, das sagt der Amen, das Ja, das Konkrete, der treue und der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Christus ist nicht eine Mischung von irgendwas, Welt und Himmel und irgendwelchen anderen Gottheiten, sondern Christus ist der eine Gott. Und der sagt nun an die Christen in Laodicea, du sagst, ich bin reich und brauche nichts und du weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Da können sich die Christen noch so sehr einbilden, wie großartig sie sind. Das ist das Wort Christi an sie. Sie haben wunderbare Kleider, gar keine Frage. Sie sind schön, sie haben große Autos und wunderbare Häuser mit fließend Wasser. Wenn man davon absieht, was für Wasser da rauskommt. Sie machen Party, wenn dann nicht die Sache mit den Augen wäre, aber dafür haben sie ja dann die richtige Medizin. Dann ist die Gemeinde in der Welt, sie ist reich, sie ist schön, sie ist wunderbar gekleidet, sie hat die richtigen Drogen, sie hat Einfluss in der Stadt der Mafia, sie hat das Evangelium so verdreht, dass es ihnen Reichtum statt Gnade verspricht. Alles läuft prima. Und Christus sagt ihnen, geistlich gesehen, bist du ein Bettler, der glaubt, ein reicher und schöner Mensch zu sein. Aber du bist das genaue Gegenteil. Und alle wissen das. Oder noch schlimmer, alle wissen es, du weißt es auch, und behauptest immer noch das Gegenteil. So viel Selbstbetrug. So sind die Christen in Laodicea, die haben ihr Gold auf der Bank, aber im Himmel haben sie keine Schätze gesammelt. Bis zum Kotzen, ich spuck dich aus, sagt Christus. Aber dann, oh Wunder, sagt Christus, diejenigen, die ich liebe, die weise ich zurecht und erziehe sie. Nun sei eifrig und kehre um. Mal ehrlich, das, was man so als erstes hört, ist zurechtweisen und erziehen. Aber stellt euch mal vor, erstmal kommt dieses Urteil von Christus und dann sagt er, ich liebe sie. Ich liebe sie. Die liebt er noch, ich liebe euch. Das ist doch unglaublich. Mit dieser schmutzigen Rotte hat er auch noch Mitleid. Klar, er schaut nicht über ihre Schuld hinweg. Er sagt, kehre um von deinem Selbstbetrug, wende dich wieder zu mir. Aber dann lädt er sie ein und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann Zu dem werde ich hineinkommen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist doch unglaublich, oder? Christus will mit dieser schäbigen Rotte das heilige Abendmahl feiern und zusammensitzen. Aber wenn wir uns die Evangelien angucken, das hat Jesus ja schon immer getan. Er ging zu den bösartigen Verrätern der Gesellschaft, zu den stinkenden Verwahrlosten auf der Straße, zu den nutzlosen Versagern beim römischen Sozialamt, zu den kaputten Junkies in den Spielhöllen. Da war er anzutreffen. Das ist ja auch das, was die Frommen ihm dann vorgeworfen haben, dass er bei den Zöllnern und Sündern sitzt. Genau da ist er aber. Und jetzt klopft Christus bei seiner Gemeinde an. Das ist doch klasse. Da lassen wir ihn doch rein. Aber halt, was wird Christus denn finden, wenn wir ihn reinlassen nach dem Urteil, das er vorher gesprochen hat? Was wird Christus da wohl vorfinden, wenn wir ihn reinlassen? Vielleicht ein Haufen verwahrloster Widerlinge, die noch besoffen sind von ihrem letzten erfolgreichen Betrug, so ein geistlicher Messi-Haushalt, überall spirituelle Fäkalien, da kann man keinen Gott empfangen. Die Christen in Laodicea waren gesellschaftlich super, aber in den himmlischen Maßstäben Gottes waren sie genau das. Verwahrloste, Verräter, Versager und Junkies und vergiftet. Sie haben ihre Beziehung zu Christus zerstört. Aber weil sie nicht mehr zu Christus kommen, geht Christus zu ihnen. Leute, was haben wir für einen Gott, der sich nicht zu schade ist, Mensch zu werden und in diese Hölle hineinzusteigen, um da seine Leute rauszuholen, um mit seinem Leben dafür zu bezahlen, seine Leute da rauszuholen. Es geht hier nicht um Leute, die noch nie was von Jesus gehört haben, die man jetzt noch missionieren müsste. Das geht hier um Christen. Man kann es auch persönlich nehmen, es geht auch um uns. Selbst für diesen ekligen Haufen in Laodicea hat Christus noch was übrig. Und selbst für die, die Christus auskotzt, gibt es noch Hoffnung. Das Hoffnung sieht so aus. Christus hat ein Angebot. Ich rate dir, kaufe Gold von mir, das im Feuer gereinigt ist, dann wirst du reich. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und deine Schande der Nacktheit nicht sichtbar wird. Und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Das Gold Christi, das liegt nicht auf der Bank. Das Gold Christi ist der Glaube, den Christus schenkt. Und die weißen Kleider sind Symbole für die Unschuld, die Christus den Christen durch sein Blut schenkt. Und die Augensalbe, das ist der Heilige Geist, die macht den Blick frei. Der macht den Blick frei für die geistliche Wirklichkeit des Reiches Gottes, damit wir sehen können, in welcher Situation wir sind und wer Gott ist und wie die Diskrepanz zwischen Gottes Heiligkeit und unserer ach so christlichen Wirklichkeit ist. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist, um das zu erkennen. Und Christus gibt dich nicht auf. Selbst wenn du in Gottes Augen zum bist. Christus hat die Erlösung, nur du musst dich drauf einlassen und dich selbst überwinden. Du musst dich überwinden, dir selbst und vor Gott einzugestehen, dass du nicht der tolle Christ bist, den du nach außen darstellst. Deine Beziehung zu Gott, die ist in Frage gestellt. Wie sieht die aus? Christus spricht die Laodicea in ihrer individuellen Situation damals an. Und wir können ja mal unsere Situation anschauen, um mal rauszufinden, was die Worte Jesu für uns noch genauer bedeuten. Es ist ja schon so ein bisschen angeklungen, dass uns das persönlich was angeht. Christen in Deutschland 2025. Kurt Tucholsky meinte, wenn der Deutsche hinfällt, dann steht er nicht auf, sondern schaut, wer schadenersatzpflichtig ist. Wir finden immer irgendwen, wem wir die Schuhe in die Schuld schieben können. deutsche Gründlichkeit zeigt sich ja vor allem darin, dass man immer ganz genau herausfindet, was nicht funktioniert und wer daran schuld ist, damit man ihn verantwortlich machen kann. Und wir sind immer die Opfer. Ja, die Opfer von irgendwelchen Umständen, die Opfer von jedem, der nicht unserer Meinung ist. Möglicherweise am besten auch noch Opfer von irgendwelchen Schwachen, weil die Schwachen, die kann man besser aussortieren und wegschicken. Wir sagen zwar, dass wir dankbar sind, natürlich, aber dann kommt immer das deutsche Aber. Wir haben das Recht, Recht zu haben. Und wegen dem Zweig, der vom Nachbargarten rechtswidrig in meinen Garten herüberwächst, gehe ich bis zum Bundesverfassungsgericht, denn Recht muss Recht bleiben, vor allem wenn es mein Recht ist. Ich weiß, ihr habt Recht, es muss Genitiv heißen, es muss wegen des Zweiges heißen und nicht wegen dem Zweig. Aber dem Deutschen gewöhnt sich an allem, auch an dem Dativ, und der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Im Zweifelsfalle sind wir Deutschen auch sehr flexibel, nicht wahr? Wir sind Weltmeister, das Gute so lange zu zerreden, bis es schlecht geworden ist. Ach, was habe ich den Sonnenschein letzte Woche genossen? Aber es müsste auch mal wieder richtig regnen. Gestern hat es geregnet. Ich dachte, ach, könnte mal wieder die Sonne scheinen. Irgendwas ist immer. Das, was gerade ist, ist immer das, was gerade falsch ist. Es sei denn, es liegt in der Vergangenheit, denn damals war alles besser. Dem Deutschen ist misstrauisch. Einfach so. Weil wenn der Nachbar dich zu freundlich grüßt, könnte es sein, dass er etwas im Schilde führt? Eine Intrige gegen dich? Irgendwie? Wir verdrehen die positiven Dinge so lange, bis sie negativ werden, und wir nehmen einen guten deutschen Kreuzschlitzschraubendreher dazu. Aber es gibt natürlich auch was Positives. Nämlich ich bin gut. Die einzige Gottheit, die würdig ist, von der deutschen Seele angebetet zu werden, ist ich. Das sagt man natürlich nicht. Man nennt sich nicht selber Gott. Man tut so, als wenn man demütig wäre. Der fromme Deutsche, der redet natürlich von Jesus und vom Heiligen Geist. Da dreht sich immer alles drum. Aber die Dreieinigkeit, die ist natürlich meiner Meinung. Sie will natürlich genau das, was ich will. Und wenn Gott schon das will, was ich will, dann habe ich natürlich recht. Das ist die natürliche deutsche Natur. Und wir benutzen unseren Gott dazu, das auch noch ordentlich zu bestätigen. Wenn wir sagen, die Bibel hat recht, Gottes Wort ist wahr, dann heißt das, insofern sie so ausgelegt wird, dass sie meinem Willen und meiner Meinung entspricht. Wir betreiben die Theologie der gestopften Gans. Wir lesen nur das aus der Bibel heraus, was wir vorher reingesteckt haben. Ich bin oft erschrocken, wie manche Glaubensgeschwister meinen, dass sie die Bibel völlig verstehen. Und sie sind völlig davon überzeugt, dass sie völlig richtig liegen. Und sie fühlen sich natürlich immer angegriffen, wenn andere etwas anderes daraus lesen, und dann muss man miteinander streiten und nicht fragen. Es könnte ja durchaus sein, dass man nicht recht hat und man muss das mal diskutieren und tatsächlich Jesus mal reden lassen und den Heiligen Geist. Und wenn wir beten, Gottes Wille geschehe, dann meinen wir in der Regel, insofern es sich mit meinem Willen deckt. Jemand sagte mal, wir sind keine Protestanten, wir sind Prozetanten. Das ist eben andersrum. Nicht du meisterst das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes meistert dich. Du musst dich vom Wort Gottes meistern lassen, nicht umgekehrt. Demut tut Not. Deutschland 2025, wir haben eine Religion, die man christliche Leitkultur nennt. Vielleicht habt ihr die Diskussion um die Schokohasen mitbekommen. Irgendwer regte sich auf, dass die nicht überall Osterhasen genannt werden, als ob daran der christliche Glaube hinge, dass Schokohasen Osterhasen heißen. Pro Tag verhungern auf der Erde knapp 10.000 Menschen, und wir übergewichtigen Deutschen haben nichts Besseres zu tun, als über Schokolade zu diskutieren. Bitteschön. Es geht eben darum, dass dem Deutschen Recht hat, auch mit Dativ. Man redet von deutschen Werten, man nennt sie christliche Werte. Aber Leute, christliche Werte sind nicht Schokohasen und Weihnachtsmänner, sondern christliche Werte sind Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Vergebung, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Demut und Großzügigkeit. Mach mal Experiment, schließ mal die Augen und dann stell dir irgendeine politische Person unserer Zeit vor. Am besten eine, die meistens von Werten spricht. Hast du? Und jetzt stell dir vor und ordne dieser Person folgende Begriffe zu: Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Vergebung, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Demut, Großzügigkeit. Und? Passen ein oder mehrere Begriffe tatsächlich zu dieser Person? Wenn du meinst ja, dann rate ich dir, kaufe Augensalbe von Christus. Die viel zitierten christlichen Werte sind ja ein Kampfbegriff. Sobald dieser Begriff christliche Werte in einer Rede auftaucht, spricht der Redner niemals über Nächstenliebe oder Barmherzigkeit, Vergebung, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Demut und Großzügigkeit, sondern er spricht davon, dass er Recht hat und dass er auf jeden Fall seinen Willen durchsetzen wird. Das wird damit in Verbindung gebracht. Christliche Werte wird gesagt, aber was in Wirklichkeit gemeint ist, das sind die Ich-Werte. Ich bin Gott, mein eigener, in dieser Welt. Wo ich bin, übrigens, das muss ich euch sagen, ich bin euer Pastor, ja, wo ich bin, ist der Mittelpunkt der Erde. Stimmt nicht? Beweis mir doch das Gegenteil. Kannst du nicht? Eben. Wo ich bin, ist der Mittelpunkt der Welt. Und das kann jeder für sich selber glauben, dass er der Mittelpunkt der Welt ist und dafür natürlich auch einstehen. Nun brauchen wir uns nicht über Politiker aufregen. Also ist absolut nicht nötig, denn die sind ja das Ergebnis unserer Gesellschaft. Die kommen ja aus unserer Mitte. Die sind ja welche von uns. An denen sieht man, was unsere Gesellschaft im Kern ausmacht. Das sieht man da, wie durch ein Brennglas, ganz genau, was unsere Gesellschaft ausmacht. So wie die sind, sind wir. Opferrolle, Wahrheit verdrehen, das Gute schlecht reden, Recht haben, christliche Werte missbrauchen, die eigene Meinung durchsetzen. Das sind wir. Da brauchen wir gar nicht auf die anderen zeigen, auf die Politiker, auf die man sich dann aufregen kann. Und ihr Liebe, das genau ist die Religionsvermischung von heute, wo wir in den Laodiceern in nichts nachstehen, auch wenn die Situation, wenn ich die so ein bisschen, aber nur ein bisschen satirisch überzeichnet habe, gebe ich ja zu. Aber der geistliche Zustand der Gesellschaft in Deutschland ist nicht christlich, sondern paranoid und übergewichtig. Googelt mal das Wort paranoid, dann wisst ihr, warum ich das meine. Glaubst du ernsthaft, dass wir in unserer Situation viel besser sind als die Christen damals in Laodicea in ihrer Situation? Man muss mal genau darauf hingestoßen werden, um das mal zu entdecken, weil das kriegt man ja sonst nicht mit. Man lebt ja ganz normal in der Gesellschaft und alles ist tippitoppi. Wenn wir zu Christus gehören wollen, dann muss das aber Auswirkungen auf unser Leben haben. Der Reformator Johannes Calvin schrieb sinngemäß Folgendes: Nur wenige denken über den Weg nach, den sie zum Himmel gehen sollen. Alle wollen zwar wissen, wie es im Himmel ist, aber sie wollen nicht die Mühen auf dem Weg dorthin auf sich nehmen. Sie wollen nicht kämpfen, aber Bilder vom Sieg malen sie sich schon an die Wand. Christus sagt uns, dem Überwinder gebe ich es, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wenn du dich selbst überwindest und du dir selbst und vor Gott eingestehst, dass du arm, blind und nackt bist vor ihm, dann nimmt Christus dich auf in seine heilige Gemeinschaft. Das ist das Ziel des christlichen Lebens. So schnulzig denkt sich das die KI aus. Mit Christus in seiner Herrlichkeit leben. Ihr habt irgendwelche Bilder davon, ja? Was ihr euch davon vorstellt. Malt euch das Bild selber an die Wand. Nur denkt bitte im Namen, im Hinweis von Johannes Calvin, der Kampf dahin muss gekämpft werden. Der Weg dahin muss gegangen werden. Uns muss klar sein, wir leben mittendrin in der Gesellschaft. Wir sind Teil unserer Gesellschaft. Wir werden auch von dieser Gesellschaft geprägt. Und wie die Christen in Laodicea müssen wir auch aufpassen, dass wir unseren Glauben an Christus nicht mit dieser paranoiden Ich-Religion der Gesellschaft vermischen. Wir müssen eben nicht in dieser Gesellschaft erfolgreich sein. Wir müssen auch nicht eine super fromme Show hinlegen und zeigen, wie toll wir Christen sein können. Christus durchschaut uns sowieso, unsere äußere fromme Show und das, was dahinter ist. Das durchschaut er sowieso. Wir müssen keine fromme Show hinlegen und zeigen, welche tolle Christen wir sind. Wir müssen uns unsere Schätze im Himmel sammeln, sagt Jesus in der Bergpredigt. Die kriegen wir eben nur von Christus und nicht auf der Bank. Und die Frage ist, wie gestalten wir denn unser Lebensweg bis zur Herrlichkeit Christi? Nehmen wir diesen Kampf auf tatsächlich? Das ist ja wesentlich auch ein Kampf gegen uns selbst. Kampf gegen unsere eigene Eitelkeit. Wie kriegen wir das Gold, die weißen Kleider und die Augensalbe von Christus? Wie gestalten wir unser Leben auch als Gemeinde Jesu Christi, damit er uns nicht auskotzt? Wir leben, das ist mein Vorschlag, wir leben die christlichen Werte, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Vergebung, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Demut und Großzügigkeit. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Und Christus klopft bei uns an. Hören wir ihn? Wollen wir seine Verheißungen haben? Dann lassen wir ihn rein. Hinein zu uns. Amen.